Ein Film muss keine Botschaft rüberbringen.
Ein Film muss nicht unbedingt eine Botschaft enthalten.
Filme haben immer Botschaften.
Ich denke, jeder Film hat eine Botschaft.
Ich würde schon behaupten, dass hinter jedem Film irgendeine Botschaft steckt. Moral wäre für mich was anderes als eine Botschaft. Und ich weiß auch nicht, also ich würde mal sagen, es muss nicht jeder Film eine Moral haben.
To make an announcement, but home to some very special guests as well.
Also ich bin zwar selbst jemand, der Filme machen möchte und bisher auch Filme gemacht hat, die auf jeden Fall eine dramaturgische Geschichte erzählen und dem Zuschauer eine Idee von einer Welt vermitteln, die über seine im besten Falle natürlich hinausgeht und insofern da auch, naja, so etwas wie eine Botschaft auch hat, aber ein Film muss keine Botschaft rüberbringen. Film ist, so wie es wie er gewachsen ist, einfach auch aus Kino, letzten Endes aus einem Jahrmarktvergnügen heraus und letzten Endes ist es eine Erzählfunktion.
Film hat zunächst einmal ja nicht die Aufgabe, moralisch zu sein. Kunst muss nicht moralisch sein. Also wir müssen nicht am Ende zu besseren Menschen werden. Ein Film muss erstmal gut sein. Die Botschaft, die er haben kann, muss nicht moralisch sein, sie kann ja zum Beispiel auch politisch sein. Dass diese Politik dann vielleicht auch hin und wieder mit Moral verquickt wird, das mag sein, aber um Moral geht es nicht immer.
Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Auch wenn es Blut und Tränen kostet, für die Freiheit ist kein Opfer zu groß.
Ein Film wie Ein Mann sieht Rot mit Charles Bronson, das ist so 70er Jahre Revenge-Blockbuster gewesen, hat eine sehr konservative Weltanschauung, die gewisse Klischeebilder bestätigt, dadurch, dass es darum geht, dass eben Charles Bronson ein Mann ist, der irgendwann mal feststellt, dass die Gewalt zunimmt und sich selber wehren muss.
This is the story of a man who decided to clean up the most violent town in the world.
I said, turn around. Give me the money.
Während des Films sind diejenigen, die quasi als Kriminelle skizziert werden, durchweg, also mal sagen, so am Rande der Gesellschaft, also sprich, es sind entweder Latinos oder Homosexuelle oder Farbige oder ich würde einfach mal behaupten, damit bestätigt er halt gewisse Klischees und Vorurteile und bringt dann irgendwie die Botschaft, dass es durchaus legitim sein kann, sich persönlich zu wehren oder zu rächen und nicht mehr auf den Staat zu vertrauen.
I urge him in the name of law and order.
Natürlich ist dieser Film produziert worden aus Unterhaltungsgründen und war auch relativ erfolgreich, aber er hat, wie gesagt, eben auch eine Botschaft. Und jetzt könnte man einfach auch jeden Hollywood-Film abklopfen und sich mal anschauen, welche Werte denn da vermittelt werden. Also es geht noch gar nicht unbedingt um die Moral, sondern eher um die Frage, welche Werte stecken da drin.
Das Problem ist sicherlich, und deswegen sprechen wir auch gerne, wenn wir von Filmen sprechen, über Moral, dass viele Filmemacher oder auch die ganze Filmwelt selbst immer sehr moralisch argumentiert.
Es wird da nicht mehr über formale Geschichten diskutiert. Also es gibt immer weniger Cineasten und es wird sowieso nur noch nach Inhalten geguckt. Das finde ich ein bisschen bedauerlich. Wobei natürlich ein Film, der formal gut gestaltet ist, der aber menschenverachtend ist, will ich natürlich auch nicht zeigen. Aber ich vermisse eher so das Formale, die Diskussion darüber und das Experimentelle verschwindet natürlich auch in unserem Bereich sehr, also im Arthouse-Bereich. Es ist so eine Art bisschen Wohlfühlkino fast schon geworden.
Oh, what's a nice girl like you doing in a place like this?
Auch James Bond, dem ist das schon seit Jahrzehnten gibt und es hat nicht nur einen gewandelten Zeitgeist und eine Modernisierung der Filmtechnik gibt, sondern es gibt ja auch natürlich ein anderes Genderverständnis und naja, bei den letzten James Bond konnte man ja auch sehen, wie ironisch diese Figur auf ihre Vorgängerfiguren Bezug nimmt und klar, also die Frauen werden immer noch attraktiv in Szene gesetzt und besonders durch Äußerlichkeiten stilisiert, aber also James Bond ist nicht außerhalb unseres gesellschaftlichen Kosmos. Also da läuft schon einiges an subtiler Reflexion mit, wie man sozusagen das anspruchsvollere Publikum, das einfach James Bond in erster Linie als Fantasy- und Unterhaltungsgeschichte sieht, nicht intellektuell verprellt, indem man ihn platte Gendermuster von vor 20, 30 Jahren anbietet.
Do you like wild things, Mr. Bond, James Bond?
Wild? You should be locked up in a cage.
Miss Anders, I didn't recognize you with the clothes on.
Oh!
Hello.
Aren't you in the wrong room, Mr. Bond?
Not from where I'm standing.
Just do as I say, will you?
Yes, James.
Also gerade die alten James Bond-Filme, also ich kenne viele Frauen, die lieben, gerade Frauen, obwohl die wirklich ganz schön da ihr Fett abbekommen in den Filmen. Also es gibt ja einen James Bond-Film, der fängt ja so an, dass er die Frau praktisch als Schutzschild benutzt. So ist, glaube ich, Feuerball oder so. Ja, aber es hat sich ja gewandelt. Ich finde es aber ganz gut. Das ist halt die Reihe. Da kann man wirklich die Entwicklung in der Gesellschaft kann man gut nachvollziehen.
Sie sind so blind vor Wut, dass Ihnen völlig egal ist, wen Sie verletzen. Wer Freund und Feind nicht mehr unterscheiden kann, muss gehen.
Schränken Sie Bonds Bewegungsfreiheit ein. Sperren Sie seine Pässe, und zwar alle. Finden Sie Bond.
Ich finde jetzt bei Marvel-Verfilmung ist ja oft so bei Spider-Man, das ist ja ein isolierter Mensch, der bei seiner Großmutter lebt, ja, oder?
I don't feel well, I'm gonna go to sleep.
You won't have a bite?
No, thanks.
Das ist also so gänzlich ohne emotionale und soziale Komponente kommt der Film natürlich nicht aus. Also das geht nicht nur um Krawum. Also ich finde eigentlich, weiß nicht, also ich hole immer auch bei solchen Filmen was raus.
Es ist ja bei uns in der Filmschule, Sie fragen mich ja auch als Filmschulvertreter an, unsere Aufgabe, dass wir Heranwachsenden das Sehen, das kritische Sehen beibringen und lernen jetzt im Sinne, dass es Spaß machen soll. Das heißt also, wir selber führen ja keine Filme, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, also Blockbuster oder ähnliches, vor, sondern wir führen ganz bewusst diese andere Schiene vor, die eine deutliche Message hat, die aber auch von der ästhetischen Seite her anspruchsvoll ist und ja eigentlich auch ein Lernort sein kann. Und ich denke, genau diese Filme sich anzuschauen, bedeutet oder kann auch für Kinder und Jugendliche bedeuten, dass sie ein gutes Rüstzeug haben, um beispielsweise auch gewappnet zu sein gegenüber einem Blockbuster oder das, was vielleicht andere Freunde mit ihnen gemeinsam anschauen wollen. Also einfach das kritische Sehen, Lernen bedeutet auch, dass man das übertragen kann und dann einfach einen besseren Blick hat und auch schaut, naja, der Film war, was weiß ich jetzt, von seiner Pyrotechnik oder von dem, was er an Techniken Specials hatte, ganz toll, aber was hat er mir eigentlich gebracht?
Als das zweite Flugzeug in den Turm einschlug, betrat sein Stabschef das Klassenzimmer und sagte zu Mr. Bush: Unser Land wird angegriffen. Nicht wissend, was er tun sollte, ohne jemanden, der ihm sagte, was er zu tun hatte. Ohne Leibwächter, die hereinstürzten, um ihn in Sicherheit zu bringen, blieb Mr. Bush einfach sitzen und las mit den Kindern weiter in dem Buch Mein liebes Zicklein.
Naja, also ich glaube, wir können doch gerade etwas sehr Interessantes beobachten. Als Trump gewählt wurde und auch einige Monate zuvor, leistete ja Hollywood in gewisser Weise Widerstand. Also alle attackierten Trump. Robert De Niro wollte Trump sogar einen reinhauen. Und die Stars kündigten dann zum Teil auch an, wenn er gewinnen würde, werden sie die USA verlassen und sie werden jetzt politischer werden. Und auch viele Filmkritiker glaubten, jetzt wird die Traumfabrik wieder politisch. Und dann gab es ja tatsächlich noch diesen Auftritt von Meryl Streep, wo sie auf offener Bühne Trump kritisierte für die Diskriminierung eines Behinderten. Aber das war's doch dann eigentlich. Inzwischen haben sich doch wohl in Hollywood auch alle mit den Gegebenheiten arrangiert. Haben wir schon gehört von den vielen Filmen, die vielen kritischen Filme über Trump? Wo werden die gerade gedreht? Ich habe noch nichts davon gehört. Irgendwann wird was kommen. Bei George W. Bush kam auch irgendwann was, wenn er am besten dann, wenn er nicht mehr Präsident ist. Dann kann man erwarten, dass dann nachträglich noch Kritik geübt wird. Also in Hollywood arbeitet man eigentlich immer nach dem Motto, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Und hat sich da, die Studiobosse haben sich da das Credo von Kaiser Vespasian zu eigen gemacht, Geld stinkt nicht.
Ich habe mich auf den Schreibtisch gestellt, um mir klarzumachen, dass wir alles auch aus anderer Perspektive sehen müssen. Von hier oben sieht die Welt wirklich anders aus. Glauben Sie mir nicht? Dann steigen Sie selbst hier hoch. Na kommen Sie. Kommen Sie. Gerade wenn man glaubt, etwas zu wissen, muss man es aus einer anderen Perspektive betrachten, selbst wenn es einem albern vorkommt oder unnötig erscheint. Man muss es versuchen. Und wenn Sie etwas lesen, vollziehen Sie nicht nur die Gedanken des Autors, berücksichtigen Sie auch, was Sie denken.
Das ist auch wieder eine Frage der Perspektive. Klar, ich bin auch davon überzeugt, dass jede Form von in die Öffentlichkeit treten, jede Form von Kunst auch politisch ist, egal wie. Also das Private ist sehr schnell auch politisch. Also wie verhalte ich mich, welche Position vertrete ich für mich? Und natürlich, wenn ich sozial agiere, immer dann bin ich ein offenes Wesen. Und insofern hat natürlich auch ein Klamauk-Film da natürlich auch eine Funktion und eine Botschaft. Aber das hängt jetzt von der Perspektive ab. Ja? Also wenn ich jetzt als Produzent natürlich sage, hey, ich habe hier unglaublich gute Möglichkeiten. Ich habe einen tollen Regisseur, der einfach Komödie kann und der ein unglaubliches erzählerisches Talent in dieser Richtung hat. Und ich habe die Möglichkeiten, das zu machen. Und ich mag das selbst und ich finde das auch völlig in Ordnung, was auch mehr als völlig in Ordnung ist, damit auch Geld zu verdienen. Dann, ja, dann soll dieser Film entstehen, wenn viele davon überzeugt sind. Und dann ist es natürlich müßig, ne? So was hat Bully zum Beispiel für Botschaften? Kann man jetzt natürlich drüber reden, mal an diesem Fall. Ne? Also da gibt es bestimmt die eine oder andere, allein weil Humor ja genau dann am besten funktioniert, wenn es Dinge übertreibt, die man vorhanden findet, ja, und die einen vielleicht manchmal auf den Keks gehen. Oder wenn es das eben auf eine andere Stelle schiebt, also ambivalent bleibt. Insofern hat man da ja auch immer wieder etwas für sich, was man rausnehmen kann.
Das ist, glaube ich, eine Illusion, zu denken, dass die Regisseure eine moralische Vision haben und die dann umsetzen. Also man sieht das zum Beispiel in Hollywood derzeit im Umgang mit China. Der westliche Filmmarkt stagniert hier seit Jahren, beziehungsweise ist rückläufig, aber der chinesische Boom, da kann man also wirklich noch große Geschäfte machen. Und bislang verhinderten ja noch Quotenregelungen, dass mehr amerikanische Filme in China gezeigt werden. Allerdings hat man diese Hürde ja bereits durch amerikanisch-chinesische Co-Produktionen umgangen und man macht gut Wetter, indem man dann in amerikanischen Blockbustern jetzt auch viele chinesische Stars drin hat. Aber man kann sich ja denken, wonach Hollywood-Studios jetzt Stoffe aussuchen, damit die auch in China Gefallen finden. Könnte es sein, dass man aus Kalkül gewisse Themen, zum Beispiel Menschenrechte, ausklammert? Zensiert sich Hollywood längst selbst, um in China oder auch in Russland oder in Indien erfolgreich zu sein? Also diese Fragen kann man sich stellen und die kann man vielleicht nicht ganz klar beantworten. Aber da hilft, würde ich sagen, ein Blick in die Geschichte. Und zwar gibt es ein sehr gut recherchiertes Buch, das jetzt auch in Deutschland erschienen ist, der Pakt von Ben Urwand. Und der Historiker hat herausgefunden, dass Hollywood von Anfang an mit den Nazis paktierte. Die Studiobosse verhinderten in den 1930er Jahren kritische Filme über Hitler. Sie ließen es bereitwillig zu, auf nationalsozialistische Zensurforderungen einzugehen. Und dann haben sie auch noch jüdische Mitarbeiter in ihren Filmverleihfirmen in Deutschland entlassen. Und Ben Urwand sagt dann an einer Stelle, das Credo war, keine Filme über Nazis, stattdessen Geschäfte mit den Nazis. Und es ist nicht davon auszugehen, dass Kollaborationen Hollywoods mit undemokratischen Staaten heute wesentlich anders aussehen.
Sie werden das gefährlichste Land der Welt betreten. Kim Jong-uns Volk glaubt alles, was er ihm erzählt. Sogar, dass er mit Delfinen sprechen kann.
Kim muss sterben. Das ist die amerikanische Art.
Wie oft wollen die USA denn noch den gleichen Fehler machen?
So oft wie eben nötig.
Wollen wir zusammen Kim Jong-un töten?
So was von, ich würde sehr gern Kim Jong-un töten.
Naja, die Auswahl ist so, dass es im Arthouse-Bereich, also kann man sich ja nicht nochmal spezialisieren und es zeichnen sich auch ein paar Hits ab, die von denen auch ja, was zu erwarten ist, dass da Geld reinkommt in die Kasse. Versucht man natürlich auch zu kriegen, aber nur solche Filme zu zeigen, da wäre ich auch nicht glücklich mit und versucht dann andere, die es ein bisschen schwerer haben, dann entweder mit dem Nachspiel dann noch zu zeigen oder und dann auch mit kürzeren Zeiten, aber Hauptsache das Publikum hat die Möglichkeit, ja, dass man sich breit aufstellt und dass man auch die Filme, die es ein bisschen schwerer haben, dass man die auch noch sehen kann. Und wenn das ganz verloren geht, würde ich das hier auch nicht mehr weitermachen. Das wäre dann wirklich zu tröge.
Ein Anspruch, den hat man natürlich, der ist sehr individuell, ganz klar. Es gibt ja die unterschiedlichsten Produzentenformen und Produzententypen auch. Jeder der ins Filmbusiness auf jeden Fall als Produzent oder als Producer dort reinrutscht, der möchte natürlich bestimmte Dinge, der möchte natürlich Stoffen, Ideen von Regisseuren auf der einen Seite helfen, einen Markt zu finden und ihr Publikum zu finden. Er möchte natürlich aber auch in der Regel ja bestimmte Ideen und eine bestimmte Haltung auch transportieren. Da ist man dann natürlich auf der einen Seite nach der Suche genau nach solchen Ideen und nach solchen Möglichkeiten, künstlerisch und produktionstechnisch, aber auch natürlich auf der Suche nach finanziellen Partnern. Und das ist ein ständiges Abwägen. Es ist ja wahrscheinlich wie in vielen anderen medientechnischen und auch kreativen Berufen, dass in der Regel so und so eine Überzahl an Ideen da ist und eine Überzahl ja an Input und an Möglichkeiten, sich auf Projekte zu einigen. Aber die Umsetzung, die ist natürlich immer dann das Schwierigere, nicht nur, weil die Zeit da eine Rolle spielt, sondern eben, weil gerade hier in dem Bereich, im Filmbereich natürlich auch die Frage des Geldes eine zentrale Rolle spielt. Und da kommt man immer wieder in diesem Prozess an einen Punkt, wo man genau sich die Frage stellen muss, okay, kann ich genau diese Idee so umsetzen, wie ich sie bisher in meinem Team bearbeitet habe, wie sie mir vorschwebt, oder muss ich denn etwas ändern, weil ich selbst oder weil wir selbst dann einen Schritt weiter gekommen sind oder weil es eben dann wirklich auch Einflüsse von außen gibt, die sowohl eine Beeinflussung sein können, aber als auch einfach eine Weiterentwicklung. Und dazu gehört es eben so im klassischen Bereich der Filmfinanzierung natürlich mit den Finanzpartnern zu reden. Also entweder mit einem Fernsehsender, das bedeutet natürlich dann auch sich auf bestimmte Regeln einzulassen, oder eben auch mit den Filmförderinstitutionen, wo es dann auch wieder ganz verschiedene gibt. Aber auch da gibt es eben bestimmte Regeln, die auch einen Einfluss eben auf so die eigene Position haben.
Das Kino ist ja keine Kirche. Also das Kino ist ja nicht primär dazu da, Werte zu vermitteln, sondern es können vielleicht Schutzwerte von Kindern verletzt werden. Also wenn Kinder in einem Alter von 6 Jahren etwas sehen, womit sie noch keine Erfahrung haben, und es verstört sie über die Maßen, oder sie erleben zum Beispiel extrem brutales Verhalten von erwachsenen Figuren, die schlimme Dinge miteinander machen, also die sie die Kinder ja so nicht verarbeiten oder verkraften können. Oder also ganz tragisch kann für Kinder auch sein, dass Trennungserfahrungen im Film thematisiert werden. Also manchmal ist es auch schwer vorherzusehen, was Kinder verstört. Bei manchen Dingen wissen wir es. Also vielleicht ist so ein Ausmaß von Brutalität zum Beispiel etwas, was Kinder stärker verstört und beunruhigt, wenn es halt nicht positiv aufgelöst wird in der Dramaturgie. Und dieses Schutzbedürfnis von Kindern, also dass man sagt, also manches können sie nicht so gut verkraften, weil für sie halt auch die Unterscheidung zwischen gespielter Handlung und Realität noch nicht so klar abgegrenzt ist im Kopf und in ihrer Wahrnehmung. Dann ist das zum Beispiel ist für mich ein Wert, nämlich das Schutzbedürfnis von Kindern. Also dass, wenn man sie ja ins Kino einlädt, dass man ihnen dann auch das was bietet, wo sie gestärkt oder zumindest, ja, wenn nicht mit einem guten Gefühl oder nicht oberflächlich unterhalten, so doch mit einer gewissen Stärkung rausgehen oder auch einfach mit dem Gefühl rausgehen. Also das Kino ist ein verlässlicher Ort, wo ich mich zu Hause und wohlfühlen kann und nicht ein Ort, wo ich seelisch attackiert oder psychisch aufgewühlt werde. Ja, das muss man von Fall zu Fall gucken und entscheiden, aber dafür haben wir ja auch Instanzen, die sich darum kümmern, und schlussendlich war es die Filmindustrie selber, die sich sagte, wir gucken uns da selber auf die Finger und machen erstmal eine freiwillige Selbstkontrolle, ehe wir da eine staatliche Zensur bekommen, die uns Werte vorschreibt. Also die haben es ja selber sozusagen antizipiert und dann eben auch sich einen Entscheidungskanon geschaffen, der immer wieder neu verhandelt und neu diskutiert wird. Das ist eigentlich, hat eine hohe demokratische Qualität, finde ich so. Also das sind für mich die Werte, dass Medien eingebettet sind in einer demokratischen Gesellschaft und dass wir eben das Schutzbedürfnis von Kindern da ganz hoch achten und sagen, wir wollen sie einfach nicht seelisch verletzen, und deswegen stellen wir die Filme erstmal auf den Prüfstand, die wir sie Kindern zeigen.
Schönen guten Tag. Kann man Ihnen heute irgendwie behilflich sein, Sir?
Nein.
Ich könnte Sie über die Straße führen.
Nein.
Ich könnte Sie durch Ihren Garten führen.
Nein.
Ich könnte Sie durch Ihr...
Nein.
Oh.
In dem Aspekt Abenteuer ist wieder alles so, wie man es aus der bewährten Form der Spannungsdramaturgie kennt, aber in diesen Figuren ist etwas angelegt, was uns irgendwie menschlich berührt und was originell oder ungewöhnlich ist, was Tiefe, Breite, Vielschichtigkeit, mehrere Dimensionen hat, das ist faszinierend. Und ich denke mir, also es liegt schon oftmals in der Dramaturgie, dass man seine Zuschauer dadurch erreicht, indem man ja bei menschlichen Bedürfnissen oder Sehnsüchten andockt. Und
sein Leben lang träumt Carl Frederiksen von einem großen Abenteuer. Und heute startet sein Abenteuer durch.
Ich glaube, da kann man gar nicht so einfach pauschal sagen, ja, es gibt hier den Unterhaltungsfilm, der ist von vornherein auf Blockbuster angelegt und der macht die Kasse und Masse. Und dort gibt es den Film, der irgendwo ein hehres, entweder kulturelles Anliegen hat oder irgendwas Moralisches rüberbringen will, aber deswegen dann für eine unterhaltungsorientierte Zuschauerschaft zu spröde oder zu, weiß nicht, was auch immer ist, jedenfalls nicht marktkompatibel. Also ich glaube, dass es immer wieder den Versuch gibt, intelligente Unterhaltung noch intelligenter zu machen, indem man sie eigentlich noch menschlicher macht. Also tiefere Dimensionen in einen vermeintlich bekannten Plot einspeist.
Und das mag auch daran liegen, dass diese Filme natürlich nicht nur für Kinder produziert werden, sondern für die ganze Familie, wie es dann immer heißt. Und da sollen natürlich die Erwachsenen auch abgeholt werden in ihren Anschauungen. Und das geschieht dann auch so. Und so unterscheidet sich dann eben die Aussage eines Animationsfilms kaum von der eines Arnold Schwarzeneggers.
Ich würde mal einfach sagen, dass Leute, die sich viel mit Film beschäftigen, auch ein anderes Rezeptionsmuster von Filmen haben. Also ich kann mir zum Beispiel schon mit einem gewissen Amüsement gewisse Trash-Filme anschauen. Die schaffen es durchaus, mich zu unterhalten, aber eben auf so einer anderen Form der Rezeption.
Ich denke, dass gerade was die Frage der Medienkompetenz betrifft und dann natürlich auch die Möglichkeit zu lernen, was Filme für Geschichten erzählen können und in welchem Rahmen sie sich bewegen, da sollten wir ruhig noch ein paar Schritte weitergehen. Ich nutze dieses Medium halt auch, um meinen Horizont zu festigen oder zu erweitern, um eine Auseinandersetzung mit der Welt zu suchen. Ja. Da ist aber eben auch das Publikum gefragt. Und da, denke ich, ist es spannend und gut und richtig, mal in diese Richtung zu denken.